Manchmal sind wir über andere Gläubige so verärgert, dass wir sicher sind, Gott müsse genauso empfinden wie wir. Die Geschichte von Mose am Wasser von Meriba durchkreuzt diese Annahme auf schmerzhafte Weise. Ein treuer Diener Gottes, der sein Volk liebte, verliert durch einen einzigen Moment des Zorns sein Recht, das gute Land zu betreten. Hinter diesem ernsten Ereignis steht eine tröstliche, aber auch herausfordernde Wahrheit: Gottes Blick auf sein Volk ist oft ganz anders als unser Blick. Wer diese Spannung versteht, lernt, wie kostbar die Gemeinde in Gottes Augen ist und wie wir heute in der Gnade Christi richtig mit Fehlern, Konflikten und Enttäuschungen im Gemeindeleben umgehen können. Der geschlagene Fels und das lebendige Wasser. Die Szene am Wasser von Meriba beginnt erstaunlich nüchtern, und es war kein Wasser da für die Gemeinde, da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Die Wüste legt die Bedürftigkeit des Volkes bloß. Sie macht sichtbar, was sonst verdeckt bleibt, ohne Wasser kann niemand bestehen. Genau hier hinein legt Gott ein Bild, das weit über diese Situation hinausreicht. Der Fels, zu dem gesprochen werden soll, steht für Christus, der bereits geschlagen worden ist. Schon früher am Horeb hatte der Herr Mose befohlen, dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, so dass das Volk zu trinken hat. Einmal geschlagen, das genügt. Am Kreuz ist Christus ein für alle Maliachi getroffen worden, der Schlag des Gerichts hat ihn getroffen, damit aus ihm ein nie versiegender Strom des Lebens fließen kann. Jehova sprach zu Mose: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und Aaron, dein Bruder, und sprich vor ihren Augen zum Felsen, damit er sein Wasser gebe, du sollst aus dem Felsen Wasser für sie hervorbringen und so die Gemeinde und ihr Vieh tränken. Der Fels ist ein Sinnbild für Christus, das Wasser ein Sinnbild für den Geist. Wenn Paulus zurückblickt, fasst er dieses Bild zusammen: Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, und der Fels war Christus. Der äußere Vorgang in der Wüste wird zum Gleichnis einer inneren Wirklichkeit. Christus trägt uns durch unsere Wüstenwege, und aus ihm entspringt ein geistlicher Trank. In 4. Mose 20 unterscheidet sich Gottes Anweisung bemerkenswert von der früheren: Der Fels soll jetzt nicht mehr geschlagen, sondern angesprochen werden. Damit wird das Werk Christi am Kreuz geehrt. Was ein für alle Maliachi geschehen musste, ist geschehen. Was bleibt, ist das Anrufen, das zu ihm Reden im Glauben. So wie Wasser aus dem Felsen strömte, so ist der Heilige Geist der lebendige Strom, der aus dem bereits vollbrachten Werk Christi in unsere Gegenwart hineinfließt. Es ist tröstlich, dass Gott den Durst seines Volkes nicht tadelt. Durst ist hier kein Vorwurf, sondern eine von Gott ernst genommene Wirklichkeit. Er übernimmt die Verantwortung, diesen Durst zu stillen. Wer in der Gemeinde unter Mangel leidet, steht vor demselben Christusfelsen, nicht, um ihn erneut zu schlagen, als müsse er sich erst bewegen, sondern um ihn im Glauben anzurufen und damit den Raum zu öffnen, dass der Geist des Lebens unsere wirklichen Bedürfnisse stillt. Auffällig ist, wie zart Gott dem Volk begegnet, obwohl sein Murren laut ist. Hinter den harten Worten der Menschen hört er den Durst. Darin liegt eine stille Einladung: Unsere tiefen, vielleicht unbeholfen ausgedrückten Bedürfnisse dürfen vor Christus ausgesprochen werden. Seine Antwort besteht nicht in Beschämung, sondern in Versorgung. Wer lernt, so zu ihm zu sprechen, wird in der Wüste nicht nur überleben, sondern einen kostbaren Geschmack von seiner Treue gewinnen. Der Fels bleibt derselbe, ob wir in Vertrauen oder in Erschöpfung zu ihm kommen. Das ermutigt, auch im Gemeindeleben nicht vor dem eigenen Durst zurückzuschrecken, sondern ihn als Weg zu tieferer Erfahrung des lebendigen Wassers zu verstehen. Und es war kein Wasser da für die Gemeinde, da versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, so dass das Volk trinken. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Die Geschichte vom geschlagenen Felsen lädt dazu ein, Durst nicht mit Schuld zu verwechseln. Wo im Dienst, in Beziehungen oder im persönlichen Glauben Leere spürbar wird, ist Christus nicht fern, sondern bereit, als geistlicher Fels neu erfahren zu werden. Weil er bereits geschlagen wurde, darf im Heute des Glaubens ohne Furcht zu ihm gesprochen werden. Dieser einfache, innere Schritt, mit allem, was ungestillt ist, an den Herrn heranzutreten, bewahrt davor, sich in Bitterkeit zu verlieren, und öffnet den Raum, in dem der Heilige Geist als lebendiges Wasser spürbar wird. So wird auch der Weg durch trockenes Land zu einem Ort, an dem Gottes Versorgung und Treue tiefer kennengelernt werden. Moses, Zorn und Gottes heilige, barmherzige Natur. Am Wasser von Meriba tritt Mose in einem Licht hervor, das überraschend scharf ist. Von ihm heißt es, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Gerade dieser demütige Diener erreicht jedoch einen Punkt, an dem sein innerer Vorrat erschöpft ist. Die wiederholte Klage des Volkes trifft auf einen müden, verletzten Leiter. So ruft er vor der versammelten Gemeinde aus, hört doch, ihr Widerspenstigen. Werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Hier gleitet etwas Entscheidendes aus der Spur. Gott hatte gesagt, redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben. Stattdessen schlägt Mose den Felsen zweimal, und aus dem Strom der Worte klingt mehr Zorn als Vertrauen. Gott hatte ihm befohlen, den Stab zu nehmen und zum Felsen zu sprechen, damit dieser sein Wasser hervorbringe. Mose hätte die Gemeinde vor dem Felsen versammeln und sagen können, lobt den Herrn. Er ist gut und er ist gnädig. Er sorgt gewiss für uns. Ihr braucht Wasser, und er wird euch Wasser geben. Wir bräuchten nur zum Felsen zu sprechen, und das Wasser würde hervorfließen. Doch aus Zorn sagte Mose zu dem Volk, ihr Rebellen. Gott interpretiert dieses Geschehen nicht in erster Linie als menschliche Überlastung, sondern als geistliche Verfehlung, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen. Nicht glauben und nicht heiligen gehören hier zusammen. Glauben heißt, Gottes Wesen in der Situation höher zu achten als die eigenen Gefühle und Einschätzungen. Heiligen bedeutet, Gott so darzustellen, wie er ist, ausgesondert von aller Härte, die nur menschlich ist. Während Mose in seinem Ärger das Volk Rebellen nennt, sieht Gott ihren Durst und hält an seinem Entschluss fest, sie zu tränken. Die Spannung liegt darin, dass ein Diener Gottes aus echter Not heraus doch ein Bild von Gott zeichnet, das mit seinem wahren Herzen nicht mehr übereinstimmt. Ein ähnlicher Ton begegnet im Gebet des Elia, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Paulus erinnert daran, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Eifer ohne Teilnahme an Gottes Langmut kann in geistliche Anklage umschlagen. Dann verteidigen Menschen scheinbar Gottes Ehre und verfehlen doch seine heilige, barmherzige Natur. Gottes Heiligkeit zeigt sich eben nicht darin, dass er schnell verletzt, nachtragend oder hart ist, sondern darin, dass er anders ist als unsere spontanen Reaktionen, langsam zum Zorn, reich an Gnade, bereit, weiterzuführen, wo wir längst aufgeben würden. Wer ihn repräsentiert, ist eingeladen, gerade in Momenten der Überforderung innezuhalten und neu zu bedenken, welches Gesicht Gott seinem Volk zuwendet. In dieser Besinnung liegt eine stille Ermutigung, unsere Grenzen dürfen offenbar werden, damit Gottes Geduld umso klarer sichtbar wird. Im Rückblick wird deutlich, dass Gott Mose nicht fallen lässt. Er lässt ihn das Land vom Gebirge Abarim aus sehen und nimmt ihn zu sich. Der Verlust des Hineinführens bleibt ein ernstes Zeichen, aber es ist nicht das Ende der Beziehung. So wird Moses Versagen zu einem Spiegel für alle, die Verantwortung im Volk Gottes tragen. Gott misst es hoch, wie wir ihn vor anderen darstellen. Aber dieselbe Heiligkeit, die unser falsches Bild nicht hinnimmt, schenkt auch Raum zur Umkehr, zur Korrektur des inneren Blicks. Wer sich von dieser Spannung nicht entmutigen lässt, sondern sie als Einladung versteht, tiefer mit Gottes barmherzigem Wesen übereinzustimmen, erfährt, dass selbst aus der eigenen Schwachheit ein neues, sanfteres Licht über dem Dienst aufgehen kann. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen, und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen. Werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Moses Zorn am Felsen zeigt, wie schnell selbst reife Gläubige ihre innere Grenze erreichen und Gott in einem Ton vertreten, der ihm nicht entspricht. Das nimmt dem Versagen nichts von seiner Schwere, aber es öffnet einen Weg des Lernens, Gottes Heiligkeit schließt ein, dass er barmherziger ist, als wir es aus uns selbst sein können. Wo der eigene Eifer hart, bitter oder anklagend wird, ist ein stilles Innehalten vor Gott kostbar. Der Blick auf sein Herz, auf einen, der Durst ernst nimmt und Versorgung schenkt, bewahrt davor, aus Verletzung zu reden. So reift über die Zeit eine Haltung, die nicht nur Gottes Wahrheit, sondern auch seinen Ton trägt, und gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung für den Weg im Dienst und in Beziehungen. Gottes Volk nicht anklagen, sondern vergeben. Die Episode von Meriba erhält im Neuen Testament eine klare Ausrichtung, diese Dinge nun sind als Beispiele für uns geschehen. Die Schrift legt die Geschichte Israels nicht wie ein bloßes Archiv vor uns, sondern wie einen Spiegel. Ein Kern der Lektion am Felsen ist der Umgang mit den Schwächen des Volkes Gottes. Für Mose steht in 4. Mose 20 die Rebellion im Vordergrund, für Gott steht der Durst im Vordergrund. Mose spricht, ihr Widerspenstigen, Gott lässt Wasser fließen. In dieser Spannung wird sichtbar, wie verschieden menschliches Urteil und göttliche Zuwendung sein können. Die ernste Konsequenz für Mose, er darf das Volk nicht ins Land bringen, macht deutlich, wie hoch Gott es bewertet, ob sein Volk vor ihm mehr Anklage oder mehr Fürbitte erfährt. An den Fällen Mose und Elia sehen wir, dass wir beim Gebet für sein Volk Vorsicht walten lassen sollten. Paulus fasst eine andere Haltung ins Auge. Er schreibt, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde, ich aber beurteile mich selbst nicht, richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Er entzieht sich nicht der Verantwortung, aber er verweigert sich einer Haltung, in der Menschen zu Richtern über die Herzen anderer werden. Statt Gott zum Zeugen der eigenen Enttäuschungen über die Gemeinde zu machen, rechnet er damit, dass der Herr selbst zur rechten Zeit offenbaren und ordnen wird. Das macht den Blick frei, Geschwister nicht zuerst durch die Brille ihrer Fehler, sondern durch die Brille von Gottes Langmut zu sehen. Im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht zeichnet Jesus ein scharfes Bild, ein Mensch, dem eine riesige Schuld erlassen wurde, packt seinen Mitknecht wegen einer vergleichsweise kleinen Summe und wirkt ihn. Am Ende heißt es, der erste Knecht habe keine Barmherzigkeit gehabt, wie er selbst Barmherzigkeit erfahren hatte. Wer Gottes Vergebung ernst nimmt, dem wird die Schuld des anderen nicht gleichgültig, aber sie verliert ihre Macht, das Herz zu verhärten. Vergebung bedeutet nicht, Unrecht zu beschönigen, sondern Gottes Urteil den Vorrang zu lassen, dass Christus für uns alle geschlagen wurde, lange bevor wir selbst recht beurteilen konnten, was wir einander antun. Wo dieser Blick im Gemeindeleben Raum gewinnt, verändert sich die Atmosphäre. Aus einem Raum der Verdächtigung wird ein Raum der Heilung. Die Geschichte von Mose und Elia zeigt, wie gefährlich es ist, Gott vor allem über die Fehler seines Volkes zu informieren. Gott kennt diese Fehler genauer als wir und bleibt doch der Gott, der nicht verstoßen hat, das er vorher erkannt hat. Wenn wir beginnen, über Gottes Volk so zu denken, wie er denkt, verliert die Anklage ihre Überzeugungskraft. Übrig bleibt eine nüchterne Sicht der Realität, verbunden mit einem Herzen, das um Wiederherstellung weiß. Darin liegt eine stille Ermutigung, auch enttäuschte Erfahrungen mit Geschwistern müssen nicht in Zynismus münden. Sie können zu einem Ort werden, an dem Gottes Geist uns lehrt, zu segnen, wo wir früher verurteilten, und zu vergeben, wo wir früher nachtragend waren. Auf diesem Weg verliert man nicht nur die Lust am Anklagen, sondern gewinnt den Genuss des guten Landes, die reichere Erfahrung Christi, zurück, selbst mitten in einer unvollkommenen Gemeinde. Diese Dinge nun sind als Beispiele für uns geschehen, damit wir nicht solche sind, die nach bösen Dingen begehren, so wie auch jene begehrt haben. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde, ich aber beurteile mich selbst nicht. Denn ich bin mir zwar keiner Sache bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, der mich aber beurteilt, ist der Herr. So richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbar machen wird, und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Moses Versagen am Wasser von Meriba stellt die Frage, welches Bild von Gottes Volk im eigenen Herzen wächst. Wer innerlich immer wieder die Anklagen wiederholt, die er erlebt oder selbst ausspricht, entfernt sich unmerklich vom Genuss der Gemeinschaft und von der Freude an Christus. Die Schrift lädt ein, einen anderen inneren Weg zu gehen, Unrecht klar zu sehen, ohne sich zum Richter der Herzen aufzuschwingen, die eigene erfahrene Barmherzigkeit Gottes nicht zu vergessen, wenn es um die Fehler anderer geht. So reift eine Haltung, in der die Gemeinde nicht als Summe von Enttäuschungen, sondern als Feld der Gnade wahrgenommen wird. Darin liegt eine tiefe Ermutigung, die Art, wie man über Gottes Volk denkt, muss nicht von Verletzungen bestimmt bleiben, sondern kann mehr und mehr von dem Christus geprägt werden, der selbst in der Wüste Wasser fließen lässt, wo Menschen nur Streit sehen. Herr Jesus Christus, danke, dass du der geschlagene Fels bist, aus dem selbst in unserer Wüste ein nie versiegender Strom lebendigen Wassers fließt. Du kennst unseren Durst, unsere Enttäuschungen und unsere Verletzungen im Miteinander der Gemeinde, und doch verurteilst du uns nicht, sondern kommst uns voller Barmherzigkeit entgegen. Reinige unsere Herzen von Zorn, Bitterkeit und dem Drang, andere vor dir anzuklagen, und lehre uns, deine heilige, gnädige Natur wiederzuspiegeln. Schenke uns ein weiches, vergebendes Herz, das deine Kinder sieht, wie du sie siehst, und das bereit ist, loszulassen, was uns an älteren Verletzungen fesselt. Lass in unseren Beziehungen dein Geist wie frisches Wasser fließen, dass die Gemeinde ein Ort wird, an dem deine Heiligkeit in Geduld, Gnade und Liebe sichtbar wird. Bewahre uns davor, deinen Namen durch harte Worte zu entehren, und erfülle uns mit deinem Frieden, damit wir im vollen Genuss des guten Landes, deiner selbst, bleiben. Amen.